Guten Morgen. Es ist eine Freude für meine Frau und mich, da zu sein und euch zu sehen und vor allem miteinander etwas aus dem Wort Gottes zu genießen, in unsere Seele hineinzunehmen und sehen, wie gut das ist. Und das gibt ein fröhliches Herz, wenn das Wort Gottes in unseren Herzen Platz nimmt. Viele liebe Grüße auch von der Gemeinde, wo wir kommen, von Allendorf. Wir sind in Haigerstadt, wohnen wir dort und wir sind in der Gemeinde in Allendorf. Viele liebe Grüße. Vielleicht habt ihr schon mal folgenden Ausspruch gehört. Er stammt von dem Schriftsteller Mark Twain. Man muss die Tatsachen kennen, bevor man sie verdrehen kann. Klingt logisch. Ein anderer, ein ehemaliger Europaabgeordneter, André Brie, soll gesagt haben, wenn man anfängt, die Augen vor den Tatsachen zu verschließen, beginnen die Tatsachen einem die Augen zu verschließen. Wenn man also Tatsachen vehement verneint, dann wird man die Realität nicht mehr erkennen. Genau das ist geschehen nach der Auferstehung Jesus, als die römischen Wachen plötzlich bemerkten, dass der Leichnam Jesu nicht mehr im Grab war, die Grabstätte trotz der Bewachung, trotz des großen Steins und des Siegels geöffnet war und der Gekreuzigte nicht mehr zu finden war. Was war da passiert? Das war, wir lesen ein bisschen noch im gleichen Kapitel, Vers 2 bis 4. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben. Ein Engel des Herrn war vor dem Himmel gekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt flammte wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Da zitterten und bebten die Wächter vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Und wir kommen zum ersten Punkt, hin zum Selbstbetrug. Die Wächter haben den auferstandenen Jesu nicht gesehen, aber sie waren Zeugen des Erdbebens und des Engels des Herrn. Und in diesem erschreckenden Moment, als sie diesen sahen, fielen sie wie tot zu Boden. Und dieser Moment muss so dramatisch und erschreckend gewesen sein, dass die Wachen in eine Schockstarre fielen. In der Zwischenzeit hatten die Frauen Jesus getroffen und er hatte ihnen eine Nachricht für die Jünger gegeben, nämlich, dass sie nach Galiläa kommen sollten auf einen bestimmten Berg. Die Fragen gingen also los, um den Auftrag auszuführen und gleichzeitig rannten die römischen Wachmänner so schnell sie konnten zu den hohen Priestern. Und das ist interessant, denn eigentlich unterstanden die römischen Soldaten nicht den jüdischen Priestern. Sie unterstanden dem römischen Feldherrn. Aber sie liefen zu den Priestern. Warum? Nun, wenn ein römischer Soldat seiner Pflicht nicht angemessen nachkam und zum Beispiel ein Gefangener entkam, dann war er des Todes würdig. Wie bei dem Kerkermeister von Philippi in Apostelgeschichte 16. Aber die Wächter waren schlau, denn sie gingen nicht zu Pilatus oder ihren Vorgesetzten, sondern zu den Priestern. Denn sie wussten, dass diese genau daran interessiert waren, das Geschehene zu verschleiern wie die Soldaten selbst. So entwickelten die hohen Priester, die Ältesten und die Soldaten eine Geschichte, die das leere Grab erklären sollte. Der Leichnam wurde von seinen Jüngern gestohlen. Wenn ich jedoch die Geschehnisse genau betrachten, wenn wir das genau betrachten, dann stellen wir fest, dass eigentlich alles die Auferstehung Jesus beweist. Wenn der Leichnam Jesu gestohlen worden wäre, dann wohl von seinen Freunden oder von seinen Feinden. Die Freunde, die Jünger, sicher nicht, denn sie hatten sich zerstreut und glaubten, dass Jesus tot sei. Seine Feinde würden den Körper nicht stehlen, denn sie wollten ja verhindern, dass an Jesu Auferstehung geglaubt wird. Wenn sie ihn wirklich genommen hätten, dann hätten sie ja beweisen können, dass Jesus nicht auferstanden ist. Weiter, wenn jemand den Leichnam gestohlen hätte, hätte er ihn mitsamt seinen Leichentüchern genommen. Jedoch waren die Leichentücher noch im Grab ordentlich zusammengelegt. Die religiösen Führer hatten sich also zusammengetan, um zu beraten, wie alles vertuscht werden könnte, denn sie waren wirklich überzeugt, dass Jesus nicht auferstanden war, entsprechend ihrer Logik. Sie konnten die Tatsache, die die Wachen berichtet hatten, nicht mit ihrer Logik zusammenbringen und sie wollten es auch nicht, denn sie wollten diese unbequemen Wanderprediger ja loswerden. Wie kann Gott jemand auferwecken, der das Gesetz Mose übertrat, der gegen den Tempel sprach und der von sich behauptet, dass er Gott sei? Das konnte einfach nicht sein. So mussten sie jedem Zweifel zuvorkommen und eine Lüge in die Welt setzen, die bis heute noch zu hören ist. Sie setzten also eine Falschmeldung, ein Anti-Evangelium in die Welt, was die Wahrheit des Evangeliums angreift. Um die ganze Geschichte noch abzudichten, gaben sie den Soldaten Bestechungsgelder mit der Auflage zu behaupten, dass der Leichnam gestohlen wurde, als sie schliefen. Und das wirft natürlich ein sehr schlechtes Licht auf die Soldaten, aber sie hatten ja die Unterstützung der religiösen Führer, die mögliche Einwände noch von Seiten der römischen Vorgesetzten abwenden würden. Sie hatten sich eine gegenseitige Abhängigkeit begeben und damit waren beide Seiten versklavt. Die eine mit den anderen. Menschen glauben gerne Lügen. Das ist Selbstbetrug. Doch die Auferstehung Jesu ist eine der am besten bewiesenen Wahrheit, denn viele Menschen haben Jesus gesehen und ihn gehört und mit ihm gesprochen. Die Auferstehung ist eine historische Tatsache, die nicht abgewiesen werden kann. Und sind wir nicht auch manchmal so, dass wir uns selbst betrügen? Wir wissen, dass es gegen Gottes Willen ist, Unwahrheiten zu sagen. Aber wir rechtfertigen sie so lange, bis wir sie selbst glauben. Das ist Selbstbetrug. Wir wissen, dass wir unserem Ehepartner in Gedanken und Taten treu sein sollen. Aber wir erlauben uns doch zumindest abwegige Gedanken und reden es gut. Das ist auch Selbstbetrug. Wir wissen, dass wir einer der anderen höher achten sollen, aber wir reden gegeneinander und reden schlecht übereinander und meinen, wir sagen ja nur die Wahrheit. Das ist Selbstbetrug. Dasselbe kann man noch für viele andere Situationen sagen. Und lassen wir uns herausfordern und ehrlich in unseren Herzen schauen, was sich da wirklich abspielt. Gott kennt unsere Herzen. Er will nicht, dass wir dem Selbstbetrug aufsitzen, denn er bringt uns von ihm weg. Trotz all den Falschmeldungen geht die Botschaft Jesu weiter und so kommen wir zum zweiten Punkt. Den Auftrag, der herausfordert. Aber es ist nicht das Ende. Menschen meinen, sie wären schlauer als Gott und können ihn ausspielen. Der Engel am Grab hat zu den Frauen gesagt, sie sollten den Jüngern die Nachricht ausrichten, dass sie nach Galiläa kommen sollten, um Jesus dort zu treffen. Und später sagte es Jesus selbst zu den Frauen. Die Jünger und scheinbar noch eine ganze Reihe anderer Personen gehorchten und gingen tatsächlich auf den Berg. Der eine oder andere hat wahrscheinlich immer noch seine Zweifel, ob Jesus wirklich auferstanden war. Für die Jünger war es einst einmal schwer, auf die Auferstehung von den Toten zu glauben. Vor allem waren es ja erst einmal die Frauen, die ihnen die Botschaft gebracht hatten. Und die Frauen wurden damals als Zeugen nicht immer sehr ernst genommen. Und außerdem ging es ja gegen die menschliche Logik, auch wenn Jesus ihnen das vorhergesagt hatte. Ich kann mir vorstellen, dass sie auf dem Weg von Judäa nach Galiläa darüber nachgedacht haben, vielleicht sogar darüber gesprochen haben, was sie wohl erwarten würde und ob sie Jesus tatsächlich dort treffen würden. Dabei sah vor kurzem alles andere ganz anders aus. Noch vor wenigen Tagen jubelten die Massen Jesus zu und als er in Jerusalem einzog. Die Welt war in Ordnung. Der Sieg schien gewiss. Doch dann kamen Momente, die sie niemals vergessen würden. Jesus, ihr Herr und Meister, auf welchen sie ihre ganze Hoffnung gesetzt hatten, für den sie alle zurückließen, was ihnen lieb und teuer war, dem die nachfolgten in der Erwartung, mit ihm, dem Messias, zusammen den glanzvollen Gipfel der Macht zu erreichen. Jesus wurde verhaftet, verurteilt und gekreuzigt. Alles war anders gelaufen als erwartet und gewünscht. Und doch hatten die Jünger sich auf den Weg gemacht, um zu diesem Mountain Meeting zu gehen. Ein Treffen auf dem Berg. Und auf die moderne Sprache Mountain Meeting. Manche Ausleger meinen, dass bei dieser Gelegenheit die 500 Personen anwesend gewesen seien, wo es berichtet wird in 1. Korinther 15, 6. Die Tatsache, dass einige Leute dort auf der Auferstehung Jesu zweifelten, gibt den Eindruck, dass dort mehr als nur die 11 Jünger waren. Denn die 11 Jünger, Die warfen sich sofort auf die Knie, als sie Jesus sahen, und beteten ihn an, sagt der Text, das wir gelesen haben. Sie waren nun sicher, dass der Herr und Meister tatsächlich am Leben war. Es ist einfach erstaunlich, wie realistisch das Wort Gottes ist. Es beschönigt nichts. Matthäus hätte auch einfach einen Punkt machen können, nachdem er erzählt hatte, dass die Jünger sich vor Jesus niederwarfen. Punkt. Nein, er erzählt alles, auch die Tatsache, dass es Leute gab, die trotz aller Tatsachen an der Auferstehung Jesu zweifelten. Kennen wir das nicht auch? Manchmal verstehen wir genau, was Gott von uns will. Aber wir zweifeln daran, ob es denn so ganz genau zu nehmen ist, was die Bibel sagt. Der Grund dafür liegt oft darin, dass wir andere Vorstellungen und Wünsche haben. Doch an den Tatsachen kommen wir nicht vorbei, und an diesem werden wir auch gemessen. Und dann sind sie da auf dem Berg. Jesus hatte seinen Jüngern auf einen Berg bestellt. Berge haben in der Bibel immer eine Bedeutung gehabt. Schon im Alten Testament bei Mose und anderen ist Gott seinen Leuten auf einem Berg begegnet. Auch die Jünger erlebten einiges mit Jesus auf einem Berg. Jetzt am Ende des Evangeliums kommt der Berg wieder in den Blick als Ziel und Höhepunkt als all dessen, was Matthäus uns über Jesus berichtet. Am Schluss wieder ein Berg. Vom Gipfel aus schauen wir mit den Jüngern zusammen zurück auf die Verkündigung und das Wirken des Sohnes Gottes, und wir schauen voraus auf die Zukunft mit dem Auferstandenen. Nun hier auf dem Berg bekommen die Jünger die letzten entscheidenden Einblicke in Gottes Plan. Jesus zeigt sich hier nicht mehr als der geschlagene und scheinbar schwache, sondern als der Herr, der alle Macht hat. Der Ausdruck Macht bedeutet Autorität. Und diese Autorität bedeutet, dass Jesus das Recht hat, Macht auszuüben im Himmel und auf der Erde. Jesus stellt die Verhältnisse jetzt klar. Er enthält seine Macht nicht von uns. Er erhält seine Macht nicht von uns. Er ist nicht angewiesen auf unsere Bewunderung und auf unser Jubel, um mächtig zu sein. Er ist nicht mächtig, weil wir ihn für mächtig erklären. Herr, du bist mächtig. Und ihn als Herrn der Welt propagieren. Als geliebter Sohn Gottes erhält er die Vollmacht von seinem Vater. Die 11 Jünger auf dem Berg und wir alle sollen auf ihn hören und seinen Willen tun, nicht um ihn ins Recht zu setzen, sondern weil er uns ins Recht setzt und weil er uns rettet und festhält. Meistens machen wir die Sachen umgekehrt. Jesus sollte lieb sein mit uns, denn wir haben dich König gemacht. Nein. Das gesamte Evangelium von Matthäus ist gespickt mit Beispielen für Jesu Autorität. Er predigte mit Autorität. Er zeigte seine Autorität, als der Kranke heilte. Und selbst als er Sünden vergab, er erwies seine Autorität. Er hatte auch Macht über Satan und als er seinen Jüngern aussandte, übergab er ihnen diese Macht. Nun am Ende seiner Zeit und auf dem Ende erinnerte er seinen Jüngern nochmals daran, dass er alle Macht hat oder anders ausgedrückt, dass ihm die höchste Autorität gegeben ist. Gab es daran irgendeinen Zweifel? Nein. Seine Auferstehung zeugt von seiner göttlichen Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wir sehen, wer Jesus ist. Er ist der allmächtige Gott. Das bedeutet, dass auch wir ihm völlig vertrauen können und dass wir seinem Wort gehorchen können. Wir können uns auf ihn verlassen, egal was geschieht. Er hat die Kontrolle, er hat die Autorität, er hat die Macht. Das bedeutet aber vor allem, dass wir den auferstandenen Herrn Jesus als Autorität in unserem Leben anerkennen, weil er uns liebt und unser Leben zu seinem Ziel führen möchte. Zu seinem Ziel, nicht unser Wunschziel. Ist das bei dir so? Hat Jesus das letzte Wort? Das erste und letzte Wort. Das sollten die Jünger wissen und immer im Gedächtnis haben, wenn er ihnen nun den Auftrag der Missionierung und Evangelisierung gab. Das soll auch für uns unumstößliche Wahrheit sein. Und dann kommt der Missionsbefehl. Und nun kann Jesus seinen Jüngern sagen, nachdem die Grundlage gelegt ist, dass sie auf der Basis seiner Macht und Autorität seine begonnene Mission weiter ausführen können. Es ist nicht fertig, nicht Ende, es ist Anfang, weiter. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Das also ist Jesu letzter Wille und zugleich seine schlussfolgernde Zusammenfassung des Evangeliums. Diese letzten Worte Jesu sind der Höhepunkt und der zentrale Punkt nicht nur dieses Evangeliums, sondern des gesamten Alten und Neuen Testaments. Es ist der Auftrag nicht nur für die Jünger damals, sondern auch für uns heute. Denn aus Gottes Natur entspringt es, dass alle Menschen von seiner Liebe erfahren sollen. Und Jesus ist für alle Menschen gestorben und wir alle als seine Kinder sollen diese Botschaft weitergeben. Die Apostelgeschichte ist ein lebhaftes Zeugnis dafür, wie die Aposteln und die ersten Christen sich für die Botschaft von Jesus eingesetzt haben. Sind wir heute auch dazu bereit? Wir sind nicht alle dazu berufen, ins Ausland zu gehen, wie es einige Missionare tun. Aber wir sollen ihre Arbeit mittragen in Gebet und auch mit anderen Hilfen. Doch wir haben hier auch einen Auftrag. Da, wo wir leben, in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben. Ist es nicht so, dass wir das oftmals vergessen und nur für unsere eigenen Interessen leben? Sind wir Leute, denen die Botschaft von Jesus so wichtig ist, dass wir sie weitergeben, sei es mit Worten oder mit unserem Leben? Und das ist eine Frage, die ich, Nino, mir auch immer wieder stellen muss. Gott möchte seine Kinder daran teilhaben lassen, sein Reich, sein geistliches Reich zu bauen. Dieses so ganz andere Reich, in dem der Auferstandene regiert. Viele Menschen wollten die Welt verändern. Viele Reiche hat es gegeben. Doch die Geschichte zeigt, dass alle menschlichen Initiativen, die Welt zu verändern und zu verbessern, mangelhaft sind. Alle Reichen und Imperien sind mit der Zeit zerfallen. Die wahre Wende und damit verbundene Veränderung kommt von unserem Herrn Jesus. Der sagt, darum gehet hin. Während alle Supermächte aufsteigen und wieder zerfallen, wächst das Reich Gottes kontinuierlich, bis in den letzten Sieg erlangt ist. Geht und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Es geht darum, dort, wo wir uns befinden, mit unserem Leben Zeugnis zu geben und Gelegenheiten nutzen, mit Menschen von Jesus zu reden. So haben es die Apostel damals getan und so soll es auch für uns heute sein. Jesus hat aber nicht nur gesagt, dass wir anderen von ihnen erzählen sollen, sondern hat auch gesagt, dass wir diese Menschen geführt werden, dass diese Menschen geführt werden sollen, sodass es zu Veränderung im Leben kommen kann. Macht sie zu meinen Jüngern. Nicht geht hin und erzählt, sondern macht sie zu meinen Jüngern. Es ist nicht leicht, in unseren Tagen über den Glauben zu reden, weil alles relativiert wird und es keine Absolutismen geben darf. Jeder darf glauben, was er will und wie er will. Und das macht es schwer, mit anderen über den einen Weg zu reden. Christus, der einen Weg, der einzige Weg. Aber zur Zeit der ersten Christen war es nicht einfacher, denn die Menschen lebten im Pluralismus der Götter, die Menschen gefangen hielten. Es war nicht einfach, an den einen Gott zu glauben, der sich in Jesus gezeigt hat. Aber die Apostel damals wussten, dass sie nicht in ihrer eigenen Kraft evangelisierten, sondern in der Kraft des Auferstandenen. Genauso leben und reden auch wir heute in der Kraft der Auferstandenen. Jesus will uns gebrauchen, aber er ist es, der Mensch verändert. Jünger werden bedeutet mehr als nur ein Gemeindeglied werden, sondern ein Lernender, kontinuierlicher Lernender sein. Das setzt voraus, dass da ein Lehrer ist oder Lehrer da sind, von dem man lernen kann, sowohl die Grundlagen als auch das praktische Leben. Und gleichzeitig sind wir eine Lerngemeinschaft, in der jeder von Jesus, dem Meister, abhängig ist und täglich lernen muss. Und so sollte unsere Gemeinde eine Gemeinde sein, in der andere zu Jünger werden. Das ist der Auftrag. Menschen, die Jesus als ihren Herrn angenommen haben, sollen dies auch durch die Taufe öffentlich zeigen, so soll dazu stehen. Und Jesus sagt noch weiter und belehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Das neue Leben soll nicht leer bleiben, sondern erfüllt werden. Und Jesus gibt entscheidende Punkte, um anderen zu Jünger zu machen. Wir sollen alles lehren, was Jesus uns befohlen hat. Als Jüngermacher sollen wir nicht nur lehren, was der Mode unserer Zeit entspricht. Zum Beispiel, Jesus liebt dich, wie du bist, und dann nichts mehr. Das stimmt, der erste Teil. Aber nach nichts mehr. Und etwa unbeliebte Befehle Jesus untergraben, wie zum Beispiel, und sündige nicht mehr. Wir sollen alles lehren. Alles heißt auch alles. Und nun schenkt Jesus seinen Jüngern noch eine geniale Abschlussverheißung, an der sie sich in jedem Augenblick klammern dürften. Eine Abschlussverheißung, die auch wir für uns in Anspruch nehmen können. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Der Jesus, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, steht uns allen Tagen bei. Das heißt, wenn du morgens aufstehst, kannst du gewiss sein, dass Jesus bei dir ist. Und zwar bis dein Leben endet oder die Welt endet. Je nachdem, wer schneller ist. Immer. In jeder Situation. Diese letzten Worte Jesu sind so entscheidend und bedeutend. Sie waren es damals für die Jünger und sie sind es auch heute. Aus den verängstigten Jüngern wurden mutige Aposteln, die keine Mühe scheuten, die gute Nachricht so weit wie möglich zu verbreiten, egal was es das kostete. Wir hier können nur dankbar sein, denn wir sind ein lebendiges Beispiel für diese geistliche Erfolgsgeschichte, die immer noch andauert. Das Evangelium geht weiter. Der Missionsbefehl ist keine Ideologie und keine Erfindung der Menschen. Er entstammt dem lebenden Herzen Jesu, der seine Gemeinde baut, die er eines Tages wie eine Braut zu sich holen wird, für immer. Es ist nicht immer leicht, Zeugnis zu geben oder andere Lebensprinzipien auszudrücken und zu leben. Wir werden immer wieder herausgefordert, zu unserem Glauben zu stehen. Und das können wir, weil Jesus, der Auferstandene, ist und lebt. Weil Jesus, der Auferstandene, sich selbst vielen Menschen zu erkennen gegeben hat. Weil Jesus, der Auferstandene, den Auftrag der Verbreitung der guten Botschaft gegeben hat, einschließlich der Vorgehensweise. Weil er, Jesus, der Auferstandene, seine uneingeschränkte Gegenwart und Kraft im Leben seiner Kinder versprochen hat, jeden Tag. Der Tod Jesu war nicht das Ende, sondern der Anfang, eine neue Ära, die bis heute andauert. Und in der wir mitwirken dürfen und sollen. Und die Frage, kleine Frage, bist du dazu dabei? Lasst uns zusammen beten. Lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn, den einzigen Sohn Jesu, geschickt hast, auf dieser Erde Mensch geworden ist, gelitten hat, gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Wir danken für, dass er die Macht und die Autorität ist für unser Leben Tag für Tag. Für unser Heute, Morgen und für die Ewigkeit. Und wir danken dir, dass wir auch einen Auftrag von ihm bekommen haben, diese gute Nachricht des Evangeliums, diese gute Nachricht, dass Jesus für die Sünder gestorben ist und auferstanden ist, weitergeben in dieser Welt, die dich nicht kennen, die dunkel ist, die Finsternis da ist. Und du kennst, Herr, auch unsere Ängste manchmal, wie wir manchmal so scheu sind und so beängstigt sind. Angst, Ansehen zu verlieren oder verspottet zu sein. Bitte, schenke, dass unser Blick auf diese Worte gehen, wo du sagst, ich habe die Autorität, ich habe die Macht, euch beizustehen, Tag für Tag. Und wir mutig werden. Danke, dass das möglich ist in dir. Und wir wollen dich loben und preisen. Und dann beten. Amen.